Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast Tiltit. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute.
Und heute haben wir Katrin Zachmann zu Gast. Hallo Katrin.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und du kommst heute mit einem ganz besonderen Thema. Du lebst in Hamburg und du berätst und begleitest Eltern und Bezugspersonen von Transmenschen. Und dieses ganze Thema Transmenschen, Familien mit Transmenschen, wie ergeht es denen, wie ergeht es den Transmenschen in der Gesellschaft, das wollen wir heute mal so ein bisschen umrunden. Und ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, es ist ein riesiges Thema. Wahrscheinlich sind diese 20 Minuten, die wir Zeit haben, können das nur ein bisschen anreißen. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Wir sind ein bisschen unsicher, weil es natürlich auch so ein Thema ist, wo man auch leicht mal was falsch sagen kann. Aber du korrigierst uns dann einfach, damit wir das möglichst gut und wertschätzend und mit den richtigen Begriffen hinkriegen, Katrin.
Natürlich, sehr gerne. Und Sprache ist ja ohnehin lebendig. Wer spricht fehlerfrei? Und von daher mit gegenseitigem Verständnis und liebevoller Korrektur kriegen wir das schon hin.
Ja, super. Dann erzähl uns doch erstmal ein bisschen, du kommst aus dem Mahn- und Inkassowesen eigentlich, habe ich mir notiert, also was ganz anderes. Und wir ahnen, glaube ich, schon so ein bisschen, dass es eine persönliche Betroffenheit ist, die dich zu dieser Tätigkeit befähigt, die Beratung und Begleitung von Familien in diesem Thema. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich.
Ja, sehr gerne. Ja, in der Tat bin ich von Berufswegen aus dem juristisch-wirtschaftlichen Bereich, nämlich dem Inkassowesen. Da habe ich weit über 20 Jahre gearbeitet, sehr gerne auch gearbeitet. Ich bin Mutter von 3 Kindern und in der Tat gab es dann vor 4 Jahren ein einschneidendes Erlebnis, als ich mein jüngstes Kind geoutet hat bei mir, dass es sich nicht in seinem Geburtsgeschlecht oder das Geschlecht, was ihm zur Geburt zugewiesen wurde, dass es sich da nicht richtig fühlt. Und im Zuge dessen habe ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Das ist jetzt mal rein auf der kognitiven Ebene gesehen, weil ich natürlich unglaublich viele Fragen hatte. Wie geht sowas? Können Jugendliche das schon wissen, wenn sie ohnehin in der Pubertät sind? Ist das vielleicht nur so eine Phase? Ich glaube, das stellt sich jedes Elternteil, diese Frage. Und habe wirklich viel, viel recherchiert und habe da unterschiedlichste Informationen bekommen, bin dann tiefer in das Thema eingestiegen, natürlich auch im Gespräch mit, also unzählige Gespräche mit meinem Kind und mit Fachpersonen. Ja, und habe gemerkt, dass dann für Angehörige, insbesondere für Eltern, die ihre Kinder begleiten, die mit Entscheidungen treffen müssen, tatsächlich wenig Unterstützung da ist. Es gibt spezielle Beratungsstellen, natürlich, es gibt Familienberatungsstellen, die tun ihr Bestes. Aber zum einen sind sie vielleicht fachlich noch nicht so gut aufgestellt. Und wie wir alle wissen, sind die natürlich auch personell nicht so gut ausgestattet, weil die Gelder natürlich sehr knapp sind. Ja, und im Zuge dessen habe ich versucht, mit dem ganzen Wissen, was ich mir angeeignet habe, ich habe eine Ausbildung zur Transberaterin bei der DGTI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intergeschlechtlichkeit, das ist eine der großen Gesellschaften, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt noch eine zweite Institution, das ist der Bundesverband Trans, der sich da sehr stark macht. Auch da habe ich mich viel informiert und bin dadurch natürlich auch in Kontakt mit sehr, sehr vielen Menschen gekommen, die sich in diesem transgeschlechtlichen oder transidenten Spektrum befinden. Und habe dann tatsächlich versucht, diese Lücke oder ich möchte diese Lücke füllen, dass Eltern Anlaufpunkte haben, dass Eltern einen Raum finden, wo sie sich einfach auch informieren können, wo sie Unterstützung bekommen, vor allem auch emotionale Unterstützung, nicht nur das Wissen, was natürlich sehr wichtig ist, um gute Entscheidungen auch mit ihrem Kind zusammen treffen zu können, sondern eben auch emotional ein Stück weit aufgefangen werden. Ja.
Ja, du hast, jetzt können wir also verschiedene Perspektiven mal auf das Thema einnehmen. Es ist ja einmal dass die Perspektive so dieses Transmenschen, das kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn man sich im falschen Körper fühlt, im falschen Geschlecht fühlt, dass man vielleicht Rollen spielen muss, sich verhalten muss, anders als man es tun würde. Das ist vielleicht eine Perspektive. Du hast jetzt gerade die Perspektive der Eltern eingenommen. Und ja, ich stelle mir vor, Familien schüttelt das natürlich total durcheinander erstmal, solch eine Beobachtung. Und ich denke, das hat sicher auch damit zu tun, dass man sagt, Mensch, wieso haben wir das denn nicht gemerkt? Haben wir was falsch gemacht oder solche? Was sind da so die Empfindungen, die Eltern von Transmenschen haben?
Also das gibt wirklich eine Bandbreite. Genau das, was du ansprachst, hätten wir das merken müssen, hätten wir vorher schon was tun müssen, haben wir, also Eltern werden auch konfrontiert von außen mit bestimmten Fragen, teilweise auch Vorwürfen und Vorurteilen natürlich. Ne? Also es ist auch tatsächlich viel, spielt die Rolle auch, wie bin ich selber aufgewachsen? Ne? Was denke ich über Männlichkeit? Was denke ich über Weiblichkeit? Wie traditionell vielleicht ist mein Bild? Und auf was für einem Wissensstand bin ich? Das ist eine Gemengelage mit Wissen, mit Gefühlen, mit den Werten, die von außen kommen, mit den Werten, die ich mitbekommen habe. Es ist wirklich eine Bandbreite an Themen, die tatsächlich Eltern in so einem Prozess ja mitnehmen. Ich habe ja auch eine Selbsthilfegruppe gegründet für Eltern. Die hat zwei Standorte, hier einmal in Hamburg und einmal in Geesthacht. Und auch da gibt es Eltern, wir haben Eltern bei uns mit Kindern in ganz unterschiedlichem Alter, von 5 Jahren an bis zu 22 Jahren. So, und auch da, wir hören teilweise immer wieder die gleichen Themen, die Eltern beschäftigen, und teilweise wieder ganz unterschiedliche, weil das kommt auch ganz stark darauf an, ja, in was für einem familiären Konstrukt befinden sich diese Familien, ne? Wenn Eltern zum Beispiel unterschiedliche Ansichten haben, die Elternteile sich vielleicht nicht einig sind, das führt dann natürlich auch nochmal zu Paarkonflikten. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, welche Themen da tatsächlich zutage treten können in den Familien.
Und wenn es jetzt so um diese medizinische und soziale Transition geht, ja, dann ist dieses medizinische Thema, stelle ich mir auch, ich habe selber Kinder in dem Alter und vielleicht auch schon als Eltern einzuwilligen in medizinische Prozesse, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, da zu sagen, ja, ich tue etwas, damit mein Kind sich besser fühlt, aber mir würde so durch den Kopf gehen, ist das wirklich endgültig? Da werden am Körper Veränderungen vorgenommen, die irreversibel sind und so. Sind das auch Themen, die ihr diskutiert?
Auf jeden Fall. Das sind tatsächlich auch, in der Regel sind das die ersten Themen, die angesprochen werden, weil es ist umstritten, in der Tat. Es wird auch heiß diskutiert, wenn man einfach mal in Google die Suche, das Wort Pubertätsblocker eingibt, dann findet man unterschiedlichste Äußerungen dazu. Pubertätsblocker, vielleicht zur Erklärung, das wird Jugendlichen gegeben oder Kindern gegeben, die sich eben anders geschlechtlich definieren und um eben die Veränderungen, die in der Pubertät entstehen, um die eben aufzuhalten. Das ist zum Beispiel ein Eingriff, der natürlich sehr, sehr gut überlegt werden will oder sein soll auch. Und nichtsdestotrotz der Einsatz von Pubertätsblockern reversibel. Also da wird nichts Bleibendes tatsächlich verändert. oder die Veränderungen sind nicht bleibend, die gehen, also die Pubertät wird fortgesetzt, nachdem die Blocker abgesetzt werden. Und nichtsdestotrotz ist das eine Entscheidung, die Eltern bewegt und wo sie auch Zweifel haben, ist das das Richtige, wenn ich was aufhalte. Und natürlich.
Also die Idee dahinter, wenn ich muss das nochmal verstehen, ja, ist noch mehr Zeit zu gewinnen, richtig, um sich der eigenen sexuellen Orientierung klar zu werden und zu gucken, ist das wirklich eine Phase oder ist das tatsächlich ja endgültig eigentlich oder so endgültig, wie es sein
ja
kann.
Genau, so, das sagst du was Richtiges, so endgültig, wie es sein kann. Also wir wissen nicht, wir können alle nicht in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht, ob das eine endgültige Entscheidung ist und nichtsdestotrotz muss die Entscheidung sehr gut überlegt werden. Es wäre aus meiner Sicht tatsächlich auch nicht richtig, gleich sofort mit Eintritt der Pubertät schon gegengeschlechtliche Hormone schon zu geben. Weil die Pubertätsblocker in der Tat schaffen Zeit, nicht unendlich viel Zeit, aber sie geben zumindest eine Entlastung für die betroffenen Kinder und Jugendliche, weil zumindest der Körper sich nicht erstmal in die Richtung verändert, die sich für den Moment komplett falsch anfühlt. Ne? Bei meinem Kind zum Beispiel, mein Kind ist geboren als Mädchen und hat sich bei mir geoutet mit 11 Jahren und mit 11 Jahren sind Mädchen auch schon relativ weit fortgeschritten in der Pubertät. Die Brüste wachsen, die Regelblutung tritt ein, die Hüften verbreitern sich. Und das sind alles Dinge, die natürlich passieren. Und wenn aber die Identität eben keine weibliche ist, sondern eine männliche, muss man auch diese natürlichen Veränderungen, sind genauso irreversibel, muss man später mit operativen Eingriffen korrigieren. Und mit Pubertätsblockern kann man das aufhalten und mehr Zeit gewinnen, um dem Kind einfach auch nochmal mittels Psychotherapie nochmal Zeit zu geben, zu schauen, bin ich wirklich das Geschlecht, was ich glaube jetzt zu sein? Und da ist therapeutische Begleitung tatsächlich immens wichtig.
Über was für eine Zeitspanne reden wir denn da? Also das wäre jetzt ja auch mal interessant zu wissen. Wie viel Zeit haben Sie denn dann, sich zu entscheiden?
Das ist total individuell. Das kann man wirklich nicht pauschal sagen. Medizinisch sagt man, die Pubertätsblocker sollen möglichst nicht länger als 2 Jahre gegeben werden. Weil, was machen Pubertätsblocker? Sie unterdrücken die Sexualhormone, dass die ausgebildet werden. Und das bedeutet, ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht unser Körper Sexualhormone, unter anderem, weil die für die Knochenstabilität ganz wichtig ist. Wir Frauen wissen das, wenn wir in die Menopause kommen und das Östrogen geringer wird, ist unser Risiko für Osteoporose ganz stark. So, das heißt, mit Pubertätsblockern, das ist die Gefahr, können Knochen brüchig werden. Deswegen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht ganz, ganz schnell. Das muss natürlich gut endokrinologisch, das sind die Hormonfachärzte, muss endokrinologisch begleitet werden, aber sie sollten tatsächlich nicht länger als 2 Jahre gegeben werden. Und das ist aber eine Zeit, wo gut, wenn man therapeutisch entsprechend das begleitet, wo gut festgestellt werden kann für das Kind, ist das der richtige Weg oder nicht.
Jetzt haben wir viel über diese medizinischen Themen gesprochen. Wir haben im Vorgespräch auch so über die soziale Veränderung. Also das beginnt ja mit einem veränderten Namen. Du hast mir gesagt, der Tod oder der alte Name, wie hast du das gesagt, der Tod
das des Namens. Das nennt sich Deadname. Ne? Genau, die Transpersonen sagen dazu Deadname, also toter Name. Genau, das ist tatsächlich eine große Veränderung in der Familie, wo viele, viele Eltern wirklich mit zu kämpfen haben. Ich im Übrigen auch. Ich habe Monate gebraucht, tatsächlich, um mich dran zu gewöhnen, auch an das andere Pronomen. Ne? Mein Kind, was ich als Tochter ja gesehen habe, 11 Jahre erlebt habe, plötzlich er zu sagen, obwohl ich mein Kind nach wie vor als weiblich optisch wahrnehme, und das Umdenken natürlich nicht so schnell geht, da jetzt einen Jungen zu sehen, es ist eine wirklich eine große Herausforderung.
Und das eine ist ja Eltern und das ganz enge Umfeld. Aber wenn ich es richtig weiß, sagen die ja auch in der Schule oder bei ihren Hobbys oder so, ich bin jetzt nicht mehr sondern und auch da, das hat ja auch ein Stück ein Outing damit zu tun und beeinflusst ja auch eine ganze Menge.
Genau, im Endeffekt ist das das ist der Prozess der sozialen Transition. Na, es gibt einmal eine medizinische Transition, da haben wir gesprochen drüber mit Blocker und Hormonen. Und dann gibt es die soziale Transition. Das ist in der Regel der Schritt, der, ja, jetzt ist die Frage, ist der tiefgreifender? Mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt, aber emotional gesehen erfasst er natürlich nochmal mehr Menschen. Ne? Mhm. Weil das ganze Umfeld muss sich umstellen und ja, je nachdem, in was für einem Umfeld die Person lebt, wie die Familie dahinter steht, gestaltet sich die soziale Transition mal einfacher, mal schwieriger.
Ja. Und jetzt haben wir schon sehr, sehr lange gesprochen, aber das Thema ja fast nur angerissen, auch so dieser Blick der Gesellschaft auf Trans Menschen und vielleicht insbesondere auf Menschen, die zur Frau werden. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, dass da so die Befürchtung ist, von denen könnte Gewalt auf Frauen ausgehen. Ne? Das ist ja unser Sonntagsthema. Also auch so gewisse Vorurteile, insbesondere diesen Frauen, die vielleicht vorher ein Mann waren und können wir darauf noch mal kurz gucken?
Das ist natürlich jetzt gerade ganz aktuell durch, das haben sicherlich auch viele mitbekommen, das Selbstbestimmungsgesetz, was ja als Entwurf jetzt vorgelegt werden soll, was Menschen, die sich in dem transidenten Spektrum sich befinden, dass die wesentlich einfacher ihren Personenstand und ihren Vornamen ändern können. Es gibt natürlich die Befürchtungen, ja, was ist, wenn das ausgenutzt wird, wenn das missbraucht wird. Und was man ganz klar sagen kann, von Transpersonen geht in der Regel keine Gewalt aus, weil die selber wirklich vor Gewalt geschützt werden müssen. Vor allem Transfrauen sind massivsten Diskriminierungen und tatsächlich auch sexuellen Übergriffen und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Das ist, da gibt es Statistiken darüber. Die Frage ist halt, wie kann man ein Gesetz gestalten, wo Transpersonen tatsächlich ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben können? Was aber eben nicht oder was aber vor Missbrauch genau dieser Regelung quasi schützt. Und das ist tatsächlich herausfordernd. Da hat die Politik tatsächlich eine große Aufgabe, das so zu gestalten, dass das Grundrecht von Transpersonen quasi, dass das gelebt werden kann. Und dass trotzdem schützenswerte Personen, wozu im Übrigen auch Transfrauen gehören, weil die noch viel stärkeren Risiken ausgesetzt sind, dass die Personengruppen genauso wie alle anderen Personengruppen, dass die geschützt werden. Frauen, Kinder und eben auch Transfrauen.
Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, dass Transfrauen ja eigentlich permanent mit dieser Sorge rumlaufen, angefeindet zu werden, also verbal oder auch tatsächlich tätlich angegriffen zu werden. Das ist noch ein weiterer Aspekt in diesem ganzen Thema. Vielleicht, wie gesagt, ich glaube, wir merken schon, wir können das Thema jetzt nicht in 20 Minuten komplett umrunden. Also nochmal vielleicht zurück zu deinem eigentlichen Aufgabenfeld. Du hilfst Eltern oder Bezugspersonen von Transmenschen. Hättest du irgendwie eine Erkenntnis, einen Tipp, irgendetwas, was du vielleicht zum Schluss noch mit auf den Weg geben könntest?
Was ich allen Eltern immer wieder sage oder Bezugspersonen, also auch LehrerInnen, ErzieherInnen, was ich immer wieder mitgebe, Kinder und Jugendliche suchen sich das nicht eben mal so aus. Also das, was häufig immer wieder so gesagt wird, ja, die sozialen Medien, die befeuern das alles, wenn das immer wieder Thema ist. Die sozialen Medien machen Menschen nicht zu Transpersonen. Ne? Das ist ein ganz, ganz tiefes inneres Wissen und auch da könnte ich ganz, ganz lange und viel dazu erzählen, woher das kommt und auch das Thema Biologie, auch das entwickelt sich ja weiter, da gibt es ja auch viele mittlerweile gar nicht mehr so neue Erkenntnisse. Ich sage immer den Bezugspersonen, nehmt eure Kinder ernst mit dem, was sie sagen. Hört ihnen gut zu, fragt sie, womit sie sich wohler fühlen würden. Nicht alles ist sofort umsetzbar. Das lernen Transmenschen ganz, ganz schnell. Transition ist immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Wichtig ist, dass das Umfeld zuhört und tatsächlich versucht, einfach sich in die Situation zu versetzen und fragt, was sie tun können, damit es den Menschen besser geht. Und das sind eben teilweise relativ kleine Sachen, wie sich sprachlich anzupassen. Mhm. Und das, also das ist eine Frage der eigenen Einstellung, auch des Willens. Möchte ich den Menschen unterstützen? Genau. Ja. Also von daher zuhören und einfach sprechen, viel Gespräch suchen.
Also eine wohlwollende, liebevolle Begleitung, die Sicherheit gibt.
Und eine hohe Akzeptanz.
Ne? Ja, genau. Akzeptanz, genau, sich selber informieren, nicht den Kindern und den Jugendlichen die Aufklärungsarbeit überlassen, sondern sich eben informieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtige.
Vielen Dank, Katrin. Also hier ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, für viele auch neues oder mit Berührungsängsten besetztes Thema. Vielen Dank, dass du uns so einen guten Einblick gegeben hast. Und also wenn ich in der Situation wäre, ich würde auf jeden Fall zu dir kommen und mir deine Hilfe suchen.
Sehr gerne. Dank.
Katrin, vielen Dank. Schön und vielen Dank vor allem für deine Offenheit.
Ja.
Das, denke ich mal, ist auch immer ganz wichtig, offen über alles sprechen zu können. Und dann wünschen wir dir erstmal noch eine ganz schöne Woche und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte und mein Thema bei euch so anbringen durfte. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.